Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll am Mikrofon herzlich willkommen. Wer Klimagase in der Atmosphäre verklappen will, der muss dafür bezahlen. Laut und immer deutlicher war zu vernehmen, dass das eine Grundvoraussetzung ist, um das Steuer für unsere Erde noch herumzureißen. Das Klimakabinett hat sich geeinigt, immerhin. Und jetzt ist die Frage, was wartet denn im Schatten der Kohlekraftwerke und Dieselautos? Welche Technologie wird jetzt konkurrenzfähig? Dazu später mehr. Beginnen wollen wir mit einer eher persönlichen Krise, dem Altern nämlich. Wir lassen mit den Jahren nach, das scheint unausweichlich, und mitverantwortlich dafür sind seneszente Zellen. Sie sind alt geworden und schaffen nicht mehr das, was sie eigentlich sollen. Aber sie leben weiter und weigern sich, Platz zu machen für die Jungen. Etwas flapsig werden sie manchmal als Zombies bezeichnet, wie die Untoten in schlechten Gruselfilmen. Seit diese Zellen entdeckt wurden, suchen Wissenschaftler nach Wegen, sie zu bekämpfen. Und wie es aussieht, ist das jetzt erstmals gelungen beim Menschen. Im Studio ist mein Kollege Michael Lange. Die Studie wurde heute veröffentlicht. Was steht drin?
Ja, nach vielen Tierexperimenten ist jetzt tatsächlich ein Ergebnis am Menschen vorgestellt worden. Und zwar von der Klinik, die diese Zellen in den letzten 8 Jahren sehr ausgiebig erforscht hat. Das ist die Mayo Klinik in Rochester. Und dort wurden allerdings nur 9 Patienten getestet. Die hatten ein schweres Nierenleiden als Folge einer Diabetes. Aber diese Patienten wurden 3 Tage lang behandelt und dann sehr intensiv untersucht. Und das Ergebnis war, dass sie am Anfang sehr viele seneszente Zellen, also diese Zombie-Zellen im Fettgewebe, im Blut, in der Haut hatten. Und nach nur 3 Tagen Behandlung war die Zahl deutlich reduziert. Und dann nimmt man eben an, dass sich das dann auch auf die Symptome und auf die Krankheit selbst auswirkt.
Was sind das für Wirkstoffe?
Ja, das sind senolytische Wirkstoffe, die gelten als großer Hoffnungsträger im Kampf gegen das Altern. Und sie kommen eigentlich in allen alternden Geweben vor, vor allen Dingen in Geweben, in denen die Zellen sich teilen. Und wenn die Zellen aufhören, sich zu teilen und ihren Job nicht mehr machen, dann machen die oft jede Menge Blödsinn. Aber die Zellen, die gebraucht werden, die den Job eigentlich erledigen sollen, für die ist dann kein Platz da. Und das ist eine ganz typische Alterserscheinung in vielen Geweben. Und die Wissenschaftler haben in 8 Jahren verschiedenste Wirkstoffe im Tierversuch getestet. Und 2 erwiesen sich als besonders gut. Und die hat man jetzt eingesetzt von diesen senolytischen Wirkstoffen. Da ist zum einen das Dasatinib. Das ist nicht unbedenklich, wird unter anderem auch bei Chemotherapie gegen Leukämie eingesetzt, ein sehr stark wirksames Medikament. Und Quercetin, das ist ein pflanzlicher Inhaltsstoff, kommt in Früchten und im Gemüse vor, klingt jetzt nicht so bedenklich, aber beide Stoffe müssen zusammenkommen, um dann diese seneszenten Zellen, diese Zombies zu vernichten.
Da ist ja die Frage, ist es das wert? Soll diese Behandlung denn gegen Alterskrankheiten helfen oder gegen das Altern an sich?
Im Grunde richten sie sich gegen diese seneszenten Zellen und die sind eine Alterserscheinung. Ob die wirklich das Altern verursachen, muss man noch sehen, aber sie wirken daran mit. Also die seneszenten Zellen sind ein Mitspieler und man kann, zumindest hat man das in Tierversuchen gesehen, damit auch Krankheiten bekämpfen. Demenz, Osteoporose, Diabetes, Herzerkrankungen. Das wurde an Tiermodellen, diese Tiermodelle sind ja nicht immer 1:1 mit menschlichen Patienten vergleichbar, an Tiermodellen wurde das getestet und Tiere altern dann tatsächlich langsamer. Also das bedeutet, diese Wirkstoffe bekämpfen altersbedingte Krankheiten, aber auf diesem Wege scheinen sie tatsächlich das Altern selbst zu bekämpfen. Also es ist sozusagen eine Wechselwirkung. Sie machen beides. Sie wirken gegen das Altern und bekämpfen so die altersbedingten Krankheiten. Und das führt natürlich zu einem Vorteil in diesem Fall, dass es nicht ein Anti-Aging-Medikament ist, das man schon in früher Jugend nehmen muss, um dann nachher ein paar zusätzliche Jahre zu haben, sondern das wirkt sehr schnell. Dann, wenn diese seneszenten Zellen auftreten und die treten vermehrt auf, das ist unterschiedlich von Person zu Person, mit 60 oder 70 Jahren und dann kann man mit diesen Wirkstoffen, so scheint es, tatsächlich etwas erreichen.
Wie geht es jetzt weiter? Wie realistisch ist das Ganze?
Ja, also es ist wahrscheinlich kein Anti-Aging-Medikament für die große Masse, sondern tatsächlich für Menschen, die frühzeitig altern, die an schweren Krankheiten leiden. Und bei diesen Menschen soll das jetzt nun auch in größeren Studien getestet werden. Sehr wichtig ist noch, dass man herausfindet, wann ist der richtige Zeitpunkt, um diese Medikamente zu nehmen und wie wählt man die Dosierung. Da Nebenwirkungen höchstwahrscheinlich da sind, auch wenn man die bisher in dieser kleinen Studie nicht entdeckt hat, ist es doch wahrscheinlich, dass auch da Nebenwirkungen auftreten. Und da muss man das sehr genau untersuchen. Und danach wissen wir erst, ob wir wirklich ein Medikament gegen das Altern haben.
Danke, Michael Lange, für die Einordnung von Wirkstoffkandidaten, sage ich mal, gegen das Altern. Während quer über den Globus so viele Menschen wie nie für mehr Klimaschutz protestieren, legt in wenigen Stunden in Tromsø die Polarstern ab. Mit dem Eis wird das Forschungsschiff ein Jahr lang quer über die Arktis driften, über die letzten weißen Flecken im hohen Norden. Die Arktis verändert sich schneller als jede andere Weltregion. Gleichzeitig ist es die Region, in der Forscher das Klima am wenigsten verstehen. Die Reise wird lang, entsprechend aufwendig war das Packen. Monika Seinsche hat einige der Beteiligten besucht.
Ein enges Büro in Bremerhaven. An einer Wand stapeln sich Pappkartons. In einem davon wühlt eine junge Frau mit dunklen Haaren.
Das sind einfach nur Internetkabel, damit man sich mit dem Internet an Bord verbinden kann. Flaggen, weil noch zwei Teilnehmernationen dazugekommen sind, habe ich noch Südkorea und Österreich nachbestellen müssen, falls wir irgendwelche offiziellen Events haben, damit jede Nation mit einer Flagge vertreten ist. Also es geht von bis, was diese Ausrüstungssachen angeht.
Verena Mohaupt vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung koordiniert die Logistik der gewaltigen Arktis-Expedition Mosaik. Dementsprechend lang ist ihre Packliste.
Wir haben einen Pistenbully, um eine Landebahn zu bauen, oder sogar zwei Pistenbullys. Stromkabel, so Ständer, um die Stromkabel nicht im Schnee liegen zu haben, sondern ein bisschen erhöht. Verteilerkästen, Bambusstöcke, um alles Mögliche zu markieren. Kettensägen, Bohrer, dann Equipment, um gegen Eisbären geschützt zu sein oder vor allen Dingen auch, um Eisbären rechtzeitig zu sehen.
Das alles braucht es, um mit dem Forschungsschiff Polarstern ein Jahr lang im Meereis eingefroren über den Arktischen Ozean zu driften und Regionen zu untersuchen, die bislang während der Wintermonate unerreichbar waren.
Wir wollen uns die Klimaprozesse der Zentralarktis ganz genau angucken. Die Prozesse, die Atmosphäre, Ozean, Eis ganz eng aneinander koppeln, was das Ökosystem damit zu tun hat und was die Biogeochemie damit zu tun hat.
Markus Rex ist Atmosphärenphysiker am Alfred-Wegener-Institut und leitet die Mosaik-Expedition.
Die Klimaprojektionen, wie es weitergehen wird bis zum Ende des Jahrhunderts, haben in der Arktis eine viel, viel größere Unsicherheit als im Rest der Welt. Und das liegt daran, dass jedes dieser Modelle irgendwelche Annahmen darüber machen muss, wie Prozesse in der Arktis laufen. Man könnte auch sagen, dass jedes Modell muss das raten, denn wir haben es ganzjährig und insbesondere im Winterhalbjahr noch gar nicht angeguckt und damit kann man halt nur raten. Und jedes Modell rät etwas anders und dann kommen verschiedene Ergebnisse bei raus. Das kann so nicht bleiben und das wollen wir ändern mit der Expedition.
Die fehlenden Daten aus der Zentralarktis sind so wichtig, weil diese Region auch das Klimageschehen in anderen Weltregionen beeinflusst. Gleichzeitig ist das Meereis im Winter dort auch heute noch so dick, dass kein Eisbrecher es durchdringen kann. Deshalb müssen sich die Forscher mit ihrem Schiff einfrieren lassen, um überhaupt in die Zentralarktis gelangen zu können. Einer der beteiligten Forscher ist Hauke Flores.
Wir sind jetzt in unserem Formollabor, wo wir die Zooplanktonproben von unseren Arktis-Expeditionen aufarbeiten.
Der Biologe vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung wird im Frühjahr dazu stoßen, um Flohkrebse an der Unterseite der Meereisdecke zu untersuchen.
Also hier habe ich mal so einen mit so riesigen Augen und ganz langen Springbeinen. Das ist ein Flohkrebs, der heißt Themisto und der kommt im arktischen Ozean praktisch überall vor. Das ist ein räuberisches Tier, der sich eben davon ernährt, dass er andere Flohkrebse und Ruderfußkrebse attackiert. Und man kann hier sehen an diesen langen Beinen mit den Krallen dran, wie dass er die regelrecht packt, die Tiere, und zu sich ziehen kann und dann mit seinen Mundwerkzeugen zerkleinern und aufnehmen kann.
Hauke Flores und seine Kollegen werden in der Umgebung der eingefrorenen Polarstern Löcher ins Eis bohren, um mit ihren Keschern und Netzen Tiere von der Unterseite des Eises zu fangen.
Im Ökosystem der Arktis, so wie es jetzt funktioniert, spielen insbesondere die Flohkrebse, die im Eis leben oder am Eis, die spielen eine besondere Rolle, weil sie eine Hauptnahrungsquelle des Polardorsches sind. Das ist ein Fisch, eine Fischart, die weit verbreitet ist im Arktischen Ozean und die Hauptnahrung vieler Seevögelarten und der Robben dort ist. Die Robben wiederum sind die Nahrung der Eisbären. Man kann sich also vorstellen, dass hier so eine ganze Nahrungskette dranhängt an diesen Tieren.
Heute Abend sticht die Polarstern in Tromsø in See. Zuerst geht es in die Nordostpassage und dann von der russischen Eismeerküste aus gen Norden. Sobald das Schiff die Kante des arktischen Meereises erreicht hat, werden die Maschinen abgestellt und das Schiff vom Eis eingeschlossen.
Und jetzt beginnt ein sehr spannender Wettlauf mit der hereinbrechenden Polarnacht. Wir haben nur noch wenige Tage Zeit, wo wir tagsüber noch ein bisschen Dämmerung haben. Und unsere ganze Forschungsinfrastruktur, die wir auf das Eis stellen, ein Teil davon direkt neben das Schiff und auch einzelne Forschungsstationen bis zu 50 Kilometer weg, wollen wir jetzt so schnell wie möglich auf das Eis kriegen, damit wir noch ein bisschen Licht haben, während wir sie ausspringen und damit wir mit den Helikoptern unter Lichtbedingungen fliegen können.
Wenn alles fertig ist, driftet das gewaltige Forschungscamp durch die Polarnacht über das Nordpolarmeer und sammelt Daten.
Zum Start der Arktis-Expedition Mosaik eine Reportage von Monika Seinsche. Weniger als 30 US-Dollar kostet in der EU ein CO2-Zertifikat heute. Aber der Preis wird steigen für die bequeme Entsorgung von Treibhausgasen in die Atmosphäre. Das Treibhausgas aus den Schornsteinen abzufangen und unter dem Meeresboden zu verklappen, könnte bald für 40 Dollar pro Tonne zu haben sein. Das ist deutlich teurer, aber der Preis dürfte weiter fallen. CCS heißt das Verfahren und es ist nicht die einzige Technologie, die existiert, in die bislang aber kaum investiert wird. In den Schubladen liegen die Pläne und die Frage ist, was davon können wir brauchen und wie mächtig sind sie im Kampf gegen den Klimawandel? Heute Morgen habe ich mit dem Klimaökonomen Jan-Christoph Mings vom Berliner Mercator-Institut darüber gesprochen. Meine erste Frage, wie viel neue Technologie werden wir bald sehen?
Zunächst muss gesagt werden, dass ein verlässlich steigender CO2-Preis wichtig ist. Er ist wichtig für die Glaubwürdigkeit von Klimapolitik. Langfristig wollen wir zur Treibhausgasneutralität hin und das bedeutet, wir stehen vor einer umfassenden Transformation und dafür braucht es Innovation und Investitionen. Die Technologien, die jetzt durch einen steigenden Preis kommen, sind erstmal als allererstes die Technologien, die schon im Markt sind. Also wir werden mehr Erneuerbare sehen, die Fossile aus dem System drängen. Wir werden mehr Wärmedämmung beim Gebäudebestand machen. Wir werden mehr Energieeffizienz sehen. Das ist die erste Gruppe. Es gibt eine zweite Gruppe von Technologien. Das sind neue Technologien, die schon Marktreife haben und nun nur noch aufskaliert werden müssen. Also die sind schon da, die werden auch schon produziert, aber sie sind noch nicht umfassend in den Märkten. Das ist beispielsweise die Elektromobilität, das ist die Elektrifizierung von Haushalten, von Wärmepumpen. Das sind alles Sachen, die sind bekannt. Jetzt gibt es eine dritte Gruppe von Technologien. Das sind Technologien, die wir entwickelt haben, aber noch zur Marktreife gebracht werden müssen. Und auch für die ist ein steigender CO2-Preis sendet ein wichtiges Signal, dass sie jetzt zukünftig auch gebraucht werden. Und da könnte man zum Beispiel synthetische Kraftstoffe nennen, die eben CO2-neutral sind und dann beispielsweise den Flugverkehr dekarbonisieren könnten oder eben den Fernverkehr auf der Straße.
Ein Schlagwort aus dieser Gruppe, und die ist ja jetzt besonders interessant, ist der grüne Wasserstoff. Können Sie da mal an dem Beispiel erklären, was das bedeutet?
Industrieprozesse sind ja relativ schwer zu dekarbonisieren. Beim grünen Wasserstoff geht es also darum, dass Wasserstoff auch CO2-neutral produziert wird durch Elektrolyseverfahren. Da gibt es eben viele Prozesse in der Industrie, die so dekarbonisiert werden können, wie zum Beispiel die Stahlproduktion, wo der grüne Wasserstoff dann zum Einsatz kommen könnte.
Was muss passieren, damit er zum Einsatz kommt und wie wäre der Effekt?
Bei diesen Technologien geht es jetzt also darum, dass die jetzt in ihren Innovationsprozess so weit voranschreiten, dass sie aus dem Labor gehen, dass es da Demonstrationsprojekte gibt, die dann in dem nächsten Schritt die Markteinführung erlauben.
Welchen Effekt könnte man damit erzielen? Also wie viel CO2 ließe sich so einsparen?
Einen genauen Anteil kann man noch nicht nennen, aber der Beitrag wird substanziell sein hin auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität auch des Industriesektors.
Wir sind ja als Industriegesellschaft gewöhnt, Probleme eher technologisch zu lösen, durch neue Technik, nicht so gerne durch Verzicht. Welchen Teil des Klimaproblems werden wir bis Mitte des Jahrhunderts technologisch lösen, welchen nicht?
Also dazu gilt nochmal zu sagen, also wenn man über Treibhausgasneutralität nachdenkt, dann ist ja erstmal klar, dass per se die Lösung erstmal technologisch ist, weil über Verzicht werden wir nicht auf Null Emissionen runterkommen. Gleichzeitig glaube ich persönlich, dass es sehr stark darum geht, immer einen Blick darauf zu haben, dass das Gesamtsystem nicht zu groß wird. Und ich glaube, da müssen wir vor allem darauf achten, dass der Energieverbrauch nicht zu stark steigt bzw. sogar sinkt. Also das heißt, man auch einen sehr starken Blick auf die Energieeffizienz hat. Und da gibt es riesige Potenziale und auch die müssen gehoben werden. Manchmal hat man ja als Industrieland einen sehr starken Blick auf die Angebotsseite und wir dürfen einfach nur die Energienachfrageseite nicht vergessen und da sicherstellen, dass die Potenziale gehoben werden. Also alle globalen 1,5-Grad-Szenarien erreichen CO2-Neutralität schon 2050. Ja? Also dann sind wir auf Netto-Null und das kann nur technologisch passieren. Deswegen ist es erstmal ein technologisches Problem, aber dann ist auf der Nachfrageseite sind ganz, ganz wichtige Potenziale, die wir nicht aus dem Blick verlieren sollten.
Sagt Jan-Christoph Minks, Klimaökonom am Mercator-Institut in Berlin. Stille muss man in Städten suchen. Und genau dabei könnte eine App helfen. Wer sie nutzt, wird zum Bürgerforscher und kann mit dem Smartphone helfen, die Akustik zu kartieren. Zum Beispiel im Berliner Wedding. Dort war Volkert Wildermuth bei einem Soundwalk, einem akustischen Spaziergang mit der Hush City App. Wobei Hush hier nicht für das Rauschmittel steht, sondern für das Englische sei leise.
So, I would quickly start with the welcome. I'm Antonella, your Soundwalk guide.
Antonella Radicki steht mit einer kleinen Gruppe im Berliner Wedding. Sie hat die Hush City App programmiert und wird sie auf diesem akustischen Spaziergang vorstellen. Die Architektin beschäftigt sich an der Technischen Universität Berlin mit dem Zusammenspiel zwischen Stille und Wohlbefinden.
Mich interessiert, wie die Menschen auf die akustische Umgebung reagieren. Ein Kriterium bei der Suche nach Ruhe ist ganz klar die Wahrnehmung der Leute. Mit der Hush City App können Sie solch ruhige Orte identifizieren und bewerten.
Wie das geht, wird Antonella Radicki auf dem Soundwalk zeigen. Übrigens einem von weltweit 20, die im September die Hush City App vorstellen. Es geht zu einem versteckten Kanal. Alle holen die Smartphones heraus und starten die App.
So first you're invited to record a 30-second long.
Als erstes werden Sie eingeladen, eine Tonaufnahme zu starten. Nach 30 Sekunden berechnet die App den Geräuschpegel. Dann können Sie ein Foto machen und einen Fragebogen in der App ausfüllen.
An der vielbefahrenen Müllerstraße lag der Geräuschpegel vorhin bei 64 Dezibel, klar im roten Bereich. Hier am Kanal, nur ein paar Minuten entfernt, ist die S-Bahn immer noch zu hören, aber noch besser die Enten. 43 Dezibel, wirklich ein ruhiger Ort. Diese Information hätte man mit einer ganzen Reihe von Apps bekommen können. Die Hush City App will aber mehr. Viel wichtiger als das Mikrofon ist Antonella Radicki der Fragebogen.
It's crucial.
Das ist zentral. Die Messung der Lautstärke reicht nicht aus, um die akustische Qualität eines Ortes zu erfassen. Es ist wichtiger zu verstehen, wie die Leute im Detail auf die Umgebung und die akustische Qualität reagieren.
War der Ort freundlich? Welche Geräusche tragen zur Ruhe bei? Welche stören? Etwa 500 Nutzer haben so weltweit schon weit über 2000 ruhige Orte beschrieben. Antonella Radicki nutzt ihre Angaben, um mehr über die Psychologie der Stille in der Stadt zu erfahren. Sie bietet die Daten aber auch den zuständigen Verwaltungen an. In Europa sind die Großstädte verpflichtet, alle 5 Jahre einen Lärmaktionsplan zu erstellen. Berlin weist darin zum Beispiel den Grunewald als Ruheraum aus. Jörg Kaptein, Referent für Verkehrslärmschutz, will aber auch Ruheorte mitten in der Stadt finden und schützen.
Wir wissen aber nicht genau, wo diese Flächen sein sollen. Sehr häufig sind die Schaltpegel so, dass wir sagen, naja, eigentlich ist der Platz nicht leise, aber die Bewertung der Menschen ist, es ist ruhig hier. Dabei hilft uns die Hush City App in der akustisch-psychologischen Bewertung.
Zurück zum akustischen Spaziergang durch den Wedding. Die Teilnehmer wollen die App weiter nutzen.
Ja, absolut. Ich glaube, ich würde mir da viele Bookmarks für mich selber setzen, wo ich in der Stadt mal hingehe, wenn ich einen ruhigen Ort brauche.
Ich glaube, auch hier in Deutschland habe ich bemerkt, dass Stille und Ruhe viel wichtiger ist als zum Beispiel in Italien, woher ich komme.
Lennart Pyritz mit den Meldungen.
Seit 1970 hat Nordamerika etwa 3 Milliarden Vögel verloren. Anders ausgedrückt, die Vogelpopulationen in Kanada und den USA haben in den vergangenen 50 Jahren um etwa ein Drittel abgenommen. Vom Rückgang betroffen sind hunderte Spezies, darunter Gartenvögel wie Spatzen, aber auch Zugvögel wie Schwalben. Die Zahlen wiesen auf eine umfassende ökologische Krise hin, warnt das Forschungsteam im Fachmagazin Science. Vermutlich ausgelöst durch die menschenverursachte Zerstörung der natürlichen Lebensräume. Damit drohten auch große wirtschaftliche Folgen, da Vögel eine wichtige Rolle bei Samenausbreitung und Schädlingsbekämpfung spielen. Allerdings beobachteten die Forscher für einige Arten von Greif- und Wasservögeln auch eine Zunahme der Populationen. Sie vermuten, dass dafür gezielte Naturschutzmaßnahmen verantwortlich sind. Vergleichbare Initiativen könnten auch den potenziellen Kollaps anderer Vogelpopulationen abwenden, argumentieren die Autoren.
Neue Forschung gibt den Denisova-Menschen ein Gesicht.
Ein internationales Team hat die Anatomie der ausgestorbenen Menschenform rekonstruiert. Darüber war wenig bekannt, denn bislang wurden nur einzelne Knochen von Denisova-Menschen gefunden, darunter ein Fingerknochen und ein Unterkiefer. Für eine Studie im Fachblatt Cell haben die Wissenschaftler nun die alte DNA aus Knochenproben untersucht, um anatomische Merkmale abzuleiten. Das Fazit: Wie die zeitgleich lebenden Neandertaler hatten die Denisova-Menschen ein langgezogenes Gesicht und ein breites Becken. Sie zeigten aber auch Ähnlichkeiten mit dem Homo sapiens sowie eine Reihe einzigartiger Merkmale. Vermutlich war zum Beispiel ihr Schädel breiter als bei den anderen beiden Menschenformen.
Hinter dem Havanna-Syndrom könnten Nervengifte aus Pestiziden stecken.
Benommenheit, Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen. Seit 2016 hatten etwa 40 Diplomaten aus Kanada und den USA sowie deren Angehörige in Kuba gesundheitliche Probleme entwickelt. Nach dem Dienstort wurden die Beschwerden als Havanna-Syndrom bezeichnet. Über die Ursachen war lange gerätselt worden, sogar mysteriöse Akustikattacken wurden vermutet. Eine wissenschaftliche Untersuchung der Universität Dalhousie und der Gesundheitsbehörde von Nova Scotia, die gestern von Radio Canada veröffentlicht wurde, legt jetzt dagegen nahe, dass die Beschwerden durch Nervengifte aus Mückenbekämpfungsmitteln hervorgerufen wurden. Ein mögliches Erklärungsmodell: Nach dem Ausbruch des Zika-Virus in Südamerika 2016 waren vermehrt Botschaftseinrichtungen und Wohnungen von Mitarbeitern mit Mückenbekämpfungsmitteln ausgesprüht worden.
Wie Menschen Töne wahrnehmen, hängt vom kulturellen Hintergrund ab.
Westliche Musik ist in Oktaven gegliedert und zwei Töne im Abstand einer Oktave klingen sehr ähnlich, zum Beispiel ein 2 und ein 3 gestrichenes C. Das gilt allerdings nur für Menschen, die mit dieser Art von Musik vertraut sind. Eine Studie im Fachmagazin Current Biology zeigt jetzt, dass Mitglieder der Zimane, eine abgeschieden im Regenwald Boliviens lebende Volksgruppe, keine Ähnlichkeiten zwischen zwei Musiknoten im Oktavabstand wahrnehmen. Es gäbe zwar eine mathematische Beziehung zwischen den entsprechenden Tonfrequenzen, das Gehirn müsse aber offenbar erst durch das Hören entsprechender Musik darauf eingestellt werden, so die Autoren.
Das Gehirn könnte im Schlaf aktiv vergessen.
Darauf weist eine Studie im Fachblatt Science hin. Deren Autoren beschreiben bei Mäusen eine Gruppe von Nervenzellen, die offenbar in der REM-Phase durch ihre Aktivität beeinflussen, ob neu aufgenommene Informationen gespeichert oder gelöscht werden. Die Gruppe von Zellen im Gehirn war bereits für ihre Aktivität in der REM-Phase bekannt. Die Wissenschaftler haben jetzt Gedächtnistests mit Mäusen gemacht und die Nervenzellen anschließend künstlich an- und ausgeschaltet. Dabei zeigte sich, wurden die Zellen in der REM-Phase deaktiviert, erinnerten sich die Nager besser. Die Nervenzellen könnten dem Gehirn helfen, aktiv neue, unwichtige Informationen im Schlaf zu löschen.
Sternzeit. 20. September. Die Wolken des Herrn Magellan. Vor 500 Jahren ist der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan im Auftrag Spaniens in See gestochen, um die Westroute ins heutige Indonesien zu finden. Als er im November 1519 zwei größere Nebelflecken am Himmel gesehen hat, war er schon weit auf der Südhalbkugel. Sie sehen aus wie abgerissene Teile des Milchstraßenbandes und sind irregulär geformte Begleitgalaxien unserer Milchstraße. Ferdinand Magellan hat sie zuerst beschrieben. Daher heißen sie heute große und kleine Magellansche Wolke. Diese Bezeichnung hat sich aber erst im 19. Jahrhundert durchgesetzt. Bis dahin war von den Kapwolken die Rede, weil man diese Wolken bei Reisen rund um Kap Horn oder das Kap der Guten Hoffnung beobachten konnte. Viele Astronomen vermerkten in ihren Sternkarten auch einfach nur kleiner und großer Nebel. Schon die ersten Menschen, die in grauer Vorzeit auf der Südhalbkugel an den Himmel geblickt haben, müssen die Magellanschen Wolken wahrgenommen haben. Die älteste schriftliche Erwähnung stammt vom persischen Astronomen Al-Sufi aus dem Jahr 964. Die beiden Wolken sind rund 160.000 und 200.000 Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und rasen mit mehr als 200 Kilometern pro Sekunde durch den Raum. Noch ist nicht ganz klar, ob die Wolken einfach an der Milchstraße vorbeilaufen oder ob sie bald mit unserer Galaxis verschmelzen, was deutlich wahrscheinlicher ist. So oder so, in gut einer Milliarde Jahren sind die Wolken des Herrn Magellan verschwunden.
Das war's für heute in Forschung aktuell. Am Sonntag um 16.30 Uhr begrüßt Sie Uli Blumenthal live im DLF und beim Tag der offenen Tür im Kölner Funkhaus, wenn Sie mögen. In Wissenschaft im Brennpunkt wird es dann um Citizen Science gehen, Bürger, die forschen. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.